Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Unsere berühmte Kopenhagener Schauspielerin und Filmtragödin ist von Berlin so angetan, dass sie überlegt, ihre Wohnung im Norden gegen eine Wohnung in unserer Stadt einzutauschen.
Asta Niesen hat eine wirklich höchst unvorteilhafte Figur. Sie ist lang und schlaksig, sie ist flachbrüstig. Wäre es nicht an der Zeit, sie zu bitten, ihren Körper wieder in weibliche Kostüme zu hüllen?
Sie ist nicht eine von unseren größten Schauspielerinnen. Sie steht außerhalb von diesen. Sie springt aus der Leinwand hinaus. Ihr Gesicht lodert, zuckt, schmerzt, brüllt und lacht.
In Berlin war es mir unmöglich, mich auf der Straße zu zeigen. Die Begeisterung, die meine Filme auslösten, war für mich neu. Eine so beispiellose Popularität ist die Hölle auf Erden, wenn man nicht so selbstverliebt ist, dass man Rolle und Leben verwechselt.
Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mit diesen Zitaten über und am Ende von Asta Niesen begrüßen wir Sie euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge über ja einer der bemerkenswertesten Protagonisten der Filmgeschichte und einer der ja eigentlich auch spannendsten Frauengestalten der 20er Jahre, der Kaiserzeit, eine wirkliche Pionierin. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge erzählen, über ihr Leben, ihre Filme natürlich.
Ihre Männer.
Ihre Männer auch. Ja. Und im Grunde die Zeit, in der sie lebt, in der sie eben ihr Wirken gestaltet hat. Ja, und wo sind wir eigentlich?
Ja, und dafür befinden wir uns heute an einem sehr besonderen Ort. Hier in Berlin, in der Fasanenstraße 69. Und Arne, ich muss sagen, ich fühle mich hier schon ganz zu Hause. Ich glaube, ich ziehe ein.
Ja, wir hatten im Vorfeld eine Diskussion, nicht nur, dass wir einziehen, sondern dass wir ein ganzes Wochenende hier verbringen. Also nicht wir beide nur, sondern alle Zimmer, die es hier gibt. Denn es ist eine Pension,
ja,
diese ehemalige Wohnung von Asta Niesen. Ja. Und die hier live dabei sind, sitzen in ihrem ehemaligen Wohnzimmer, in dem Salon. Ja, genau, dieses andächtige Schweigen hat sie verdient, hat dieser Raum verdient. Sie hat hier mehrere Jahre gewohnt, da werden wir später noch zu kommen, wann das war.
Ja, und ich würde gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nicht in Berlin wohnen, aber selbst wenn Sie in Berlin wohnen, dann kommen Sie doch mal vorbei, buchen Sie sich mal ein Zimmer hier in der Pension Funk. Wir werden später auch noch mal mit Michael Fund sprechen und ihm ein paar Fragen stellen über diesen Ort. Da bin ich sehr gespannt und es lohnt sich auf jeden Fall, hier einmal reinzukommen und den Duft der alten Zeit zu schnuppern.
Ja, ich muss gestehen, liebe Else, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe hier eine Nacht verbracht, allein.
Allein?
Ja, hätte ich mir auch anders vorgestellt. Während der spanischen Grippe, die
aber
uns.
Aber mit Astas Geist.
Der war dabei, der ja, war dabei. Ich konnte nicht schlafen. Deswegen. Es war wegen der spanischen Grippe vor ein paar Jahren. Und ich bin tatsächlich relativ häufig hier auch in diesen Räumlichkeiten. Fast jeden Freitag, wenn ich meine Tour Kinos, Kokain, Kaffeehäuser habe, wo ich dann hier rein darf. Ich habe einen Schlüssel zu der Pension und zu einem der Zimmer.
Zimmer Nummer 11,
ja. Und das ist wirklich eine lustige Geschichte, weil ich hatte zu meinem Geburtstag, der am 11. September ist, habe ich von Michael Fund, dem Betreiber der Pension, eine Nachricht bekommen mit einem Foto von Asta Niesen. Und ich dachte, nett, Michael gratuliert mir, wusste gar nicht, dass er meinen Geburtstag in Erinnerung hat, mit einem Foto von Asta, Dankeschön. Und dann stellte sich raus, nee, der wusste es gar nicht, dass ich Geburtstag hatte an dem Tag, aber er wusste, wer Geburtstag hatte, an meinem Geburtstag, nämlich Asta Niesen. Und das habe ich tatsächlich dann erst vor ein paar Wochen rausgefunden, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Und seitdem ist meine Liebe zu ihr natürlich noch viel, viel größer. Ja, und wir sind nicht alleine, das habt ihr vorhin schon gehört an den Zitaten, die wir eingesprochen haben. Wir haben zwei Gäste hier zu sitzen. Einmal Nicola Kotlow.
Schönen guten Abend, Nicola.
Ja, schönen guten Abend an alle. Ich freue mich, hier sein zu können.
Und unsere sehr aufmerksamen Goldstaub-Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht schon aus unserer Folge 17. Da ging es um Tänzerinnen der Weimarer Republik und da hat sie uns sehr viel über Anita Berber erzählt, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Anita Berber, nicht nur Anita Berber, sondern sie kann auch Asta Nielsen. Mhm. Sie macht Führungen durch Berlin, wo sie gewissermaßen in die Gestalt schlüpft dieser beiden Protagonistinnen. Und ein bisschen was davon haben Sie ja gerade, zumindest die, die hier live vor Ort sind, sehen können. Ja, und dann haben wir Andrea Koschwitz hier.
Guten Abend. Andrea, auch ich freue mich sehr, hier zu sein.
Andrea, wir haben uns ja neulich schon mal beim Radiointerview kennengelernt oder wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist Dramaturgin, Kuratorin, hast eine großartige Ausstellung zur Filmgeschichte über Pankow kuratiert. Und da ist auch Asta Nielsen, aufgetaucht und spielt eine prominente Rolle. Wir werden das nachher auflösen.
Gerne.
Jetzt aber der erotische Tanz, der gerade euch alle in Wallungen gebracht hat, hoffentlich, den Nicola zelebriert hat. Ja, was war das denn, liebe Nicola? Wo hast du das her? Was ist das für ein Tanz bzw. für ein Hintergrund?
Das ist aus dem Film von 1910, der dazu beitrug, dass Asta Nielsen so bekannt und berühmt geworden ist. Das war der Gaucho-Tanz, eine Szene aus dem Film Affrunden. Genau. Und sie war mit einem Schlag mit 1910 dann bekannt, populär und war nicht mehr die private Frau, die auf die Straße gehen konnte. So fing das an und sie wollte eigentlich zum Theater. Das ist dann so gekommen, dass sie dieser Filmstar geworden ist und das Kino ja auch dann berühmt gemacht hat in der Stummfilmzeit.
Ja, also im Grunde hat dieser Film nicht nur ihr Leben verändert, sondern das war auch ein für die Filmgeschichte ein entscheidender Einschnitt, eine entscheidende Wende.
Ja, und ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dieser Gaucho-Tanzszene. Was genau ist denn da passiert? Also ich möchte auch allen unseren Hörerinnen anempfehlen, sich das einfach mal bei YouTube anzuschauen, weil das versteht man nur übers Visuelle natürlich. Vielleicht kannst du es aber noch mal kurz beschreiben.
Ja, also dieser Tanz ist eigentlich das, was Asta auch ausmacht. Die Leidenschaft, die Liebe, der Schmerz, den sie wahrscheinlich in der Zeit noch gar nicht so viel erlebt hatte. Sie war ja Ende 20 und ist dann so berühmt geworden.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. Ist, dass dieser Tanz auch einfach sehr frivol und erotisch ist. Und das ist natürlich was komplett Neues. Das gab es vorher noch nie, das hat noch nie jemand gesehen. Sowas wurde noch nie veröffentlicht. Und es war natürlich auch für sie selber, das kann man in der Dokumentation über sie auch ganz gut sehen oder hören, dass sie selber sich unsicher war darüber, weil sie hat halt diese Szene performt und hat das danach gesehen und war selber schockiert über sich oder über diese Ausdrucksstärke und über diese Erotik, die darüber kommt. Und das war natürlich, dann wurde das ja auch in manchen Ländern zensiert, diese Szene. Und ja, schaut's euch an.
Ja, das ist wirklich für 1910 atemberaubend.
Kann ich noch eins kurz dazu sagen? Sie hat sich nämlich wirklich selber so sehr erschrocken, als sie das gesehen hat. Und ihr Filmpartner und sie hatten das so in Szene gesetzt, weil sie unbedingt zum Theater zurück wollten. Sie wollten eigentlich Theater spielen und dann gab es jahrelang nur Filme.
Ja, vielleicht mal einen Blick zurück. So, wir sind eingestiegen mit dieser Szene. 28. Oktober 1910 war die Premiere für diesen Film in Dänemark. Sie ist Ende 20. Also interessant, weil Ende 20 war ein paar Jahre später auch eine andere Frau, die gewissermaßen sehr spät in den Film eingestiegen ist, nämlich Marlene Dietrich. Also sie waren nur noch altersgleich, als sie ihre Filmkarriere gestartet haben. Und vielleicht kannst du noch mal kurz zurückblicken. Was ist die ersten 29 Jahre ihres Lebens passiert?
Der wichtigste Geburtstag war der dritte, wie es ja oft so ist bei den Kindern. Und sie ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und das spiele ich in meiner Stadtführung so gerne, weil das so rührend ist. Sie sitzt da in ihrem Bett mit ihren 3 Jahren. Es gab ja nicht viel Geld. Und der Vater kam mit leuchtenden Augen hinein und hat ihr eine selbstgemachte Stoffpuppe gebracht. Die Mutter, die sonst ja auch gerne die Hand ausgeholt hat, kam ans Bett, sang ein Geburtstagslied und brachte ihr auch ein Geschenk und eine Kerze. Und die Nachbarin kam mit einem selbstgebackenen Pflaumenkuchen und ein Gedicht lag da drauf, selbst geschrieben. Das finde ich so rührend, weil das ist auch so der Zusammenhalt der Arbeiterfamilien dort im Arbeiterviertel von Kopenhagen. Und sie hat es nicht so einfach gehabt wie ihre 4 Jahre ältere Schwester, aber die beiden waren sehr eng miteinander verbunden. Johanne hat viel auf sich geladen, weil die Mutter eben anders wie bei dem dritten Geburtstag öfters entweder mit der Reitpeitsche oder auch die Hand ausgeholt hat. Und ja, die Mutter musste aber auch alles auf ihren Schultern tragen. Sie war Wäschnerin und hat, weil der Vater einen schweren Unfall erlitten hat, viel für den Haushalt beitragen müssen. So ist Asta aufgewachsen. Und dann gab es irgendwann eine Erbschaft und man dachte, oh, da gibt es Geld. Aber der Vater kam nur mit dicken Büchern zurück. Aber das ist ausschlaggebend, weil diese Bücher wurden dann auf einem Dachboden nachher verstaut. Und da war Ibsen dabei und mit dem Stück Brandes. Und als Asta lesen konnte, hat sie die eine Szene so verinnerlicht und hat das immer wieder vor dem Spiegel gespielt, hat sich reinversetzt und hat dann diese Tragik, wie die junge Agnes ihr Kind verliert. Da hat sie sich ihre Schwester vorgestellt, wie sie ihre Schwester verlieren könnte und ist so in diese Gefühle ausgebrochen. Und das war praktisch der Knackpunkt zur Karriere.
Ja. Und dann ging es irgendwann zum Theater. Ich meine, etwas, was nicht unbedingt im Sinne der Mutter war sicherlich, die ihm einen Job ihr gewünscht hat, wo sie die Familie versorgen kann.
Genau, also die Schwester Johanne musste ja relativ früh mit 16 zum Haushalt beitragen und die konnte sich dann irgendwann ein bisschen vom Haushaltsgeld abknapsen und hatte ein Theaterabonnement und ist also 1 bis 2 Mal im Monat ins Theater gegangen und einmal hatte sie eine Karte zu viel und hat dann auch ein Stück von Ibsen, die Asta, mitgenommen und hinterher stand für Asta gleich fest, hat sie dann noch auf der Straße verkündet, Johanne, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Aber vorher fällt mir ein, gab es einen Gesangslehrer, der hat ihre Stimme gut gefunden, hat sie in den Tenor eingeordnet als Mädchen, ist sie zum Königlichen Theater engagiert worden, in den Opern, Kinderchor. Und da war sie auch schon Feuer und Flamme und hat anders als all die anderen Kinder immer gebannt auf die Szenen geguckt, während die anderen eben Quatsch gemacht haben. Das war der Ursprung. Und dann, soll ich noch weiter ausholen?
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Oder erstmal Atem holen.
Gerne Atem holen.
Vielleicht eine kleine Ergänzung, die ich sehr, sehr spannend finde, dass Asta Nielsen dann engagiert war am Theater, ist für heute ganz interessant, und aber kaum Rollen bekommen hat und dort auch ihren ersten Ehemann Obern kennengelernt hat, der war Bühnenbildner und beide waren nicht genug beschäftigt. Das hat sie selber mal in einem selber aufgeschrieben und dann haben sie nebenbei den Film gemacht, den berühmten Film Abgründe. Und von der Geschichte her ist es wirklich so, dass sie diesen Film, diesen großartigen Film, der sie über Nacht berühmt gemacht hat, in einer Woche gedreht haben, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Es gibt ein Zitat, dass sie mit dem Film eigentlich nur den dänischen Theaterregisseuren zeigen wollten, welche Rollen wir spielen können. Und dann, bam, wie eine Bombe. Also man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, welche Wirkung dieser Film entfaltet hat. Also erstmal natürlich in Dänemark, wo er erst gezeigt wurde, aber dann ging das in einer unglaublichen Geschwindigkeit durch ganz Europa. Paris, Berlin, Wien, überall wurde Afgrunden und der dänische Titel Abgründe gezeigt und hat die Leute vollkommen
in Wallungen gebracht.
Ja, in Wallungen hingerissen oder wirklich ihnen etwas ganz Neues gezeigt, was der Film vorher noch nicht gewesen ist. Und das sprach sich so schnell rum, dass dann irgendwann ihr Weg aus Dänemark rausführte, weil sie den Dänen das auch nicht zutraut. Oder die Dänen waren nicht mutig genug, die dänische Filmindustrie, ihr eine Plattform zu bieten, mit ihr zu arbeiten, zu ängstlich vielleicht auch, zu konservativ. Und
Wo geht man hin?
Wo geht man hin?
Sagt ihr es uns?
Nach?
Berlin.
Ja, wir gehen nach Berlin.
Wir gehen nach Berlin, aber wir sind immer noch im Jahr 1911. Also wir sind in der Kaiserzeit. Aber trotzdem war die Moderne überall spürbar. Die Avantgarde stand vor der Tür oder war schon mittendrin. Innovation überall in allen Bereichen. Expressionistische Literatur, Dadaismus und so fort. Nur der Film war eigentlich noch so ein bisschen hinter. Der war wirklich in den Kinderschuhen. Ja, es war.
Wann ging's aber ja auch los? Technisch bedingt natürlich.
Nicht. Auf jeden Fall. Gab viele Sachen konnte man einfach noch nicht realisieren. 1896, 97 ging es ja los mit dem Film. Also das waren jetzt nur 15 Jahre und der Film war noch im Grunde genommen Jahrmarktsvergnügen.
Genau, und man muss bedenken, damals waren diese ganzen ersten Filme, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Wikipedia mal Asta Nielsen eingibt, dann sieht man eine riesen Palette an Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Aber die ganzen ersten Filme bis, ich weiß nicht, 1920 vielleicht, waren 15-minütige Filme. Also es waren einfach Kurzfilme.
Ja, und sie ist nach Berlin gekommen, da fragt man sich noch ein bisschen praktisch, wie geht denn das? Also hat sie da vorher schon irgendwas ausgehandelt oder ist sie einfach hier in einer Reichshauptstadt gelandet und hat mal geguckt, was so passiert? Nicola, wie war das?
Also erstmal möchte ich noch ergänzen, dass der erste Film 1910, der war schon 33,5 Minuten lang, ja. Und
ein langer Kurzfilm
und er hat dann, denn davor muss man sich das vorstellen, waren das eher so, Klamauk und einer hat zum Schluss immer eine Torte ins Gesicht bekommen, ja. Und die gut bürgerliche Schicht ist deswegen auch gar nicht ins Kino gegangen, das war eher für die Arbeiterklasse und man hat da eben nicht Ibsen gespielt und deswegen ist die gebildete Schicht nicht ins Kino gegangen. Und durch Asta Nielsen, sie hat es so ausgearbeitet mit ihrer Rolle und mit natürlich der Regie von Urban Gatt, ihrem späteren ersten Ehemann, dass Kino also wirklich auch Literatur auf die Leinwand gebracht hat.
Ja, aber dann die Verhandlung.
Dann die Verhandlung, genau. Sie war ja nicht dumm und sie war sich ihrer Wirkung da ganz schnell bewusst und sie merkte, sie geben alles, die Schauspieler und Schauspielerinnen, und werden nicht so gut bezahlt wie alle anderen, die im Hintergrund die Produzenten verdienen. Und sie saß also da am Verhandlungstisch mit einer Männerriege und die waren natürlich nicht gewillt, sie an dem Ganzen noch prozentual verdienen zu lassen. Und dann ist sie ganz selbstbewusst aufgestanden und hat zu Urban gesagt, dann drehen wir keinen weiteren Film mit euch.
Und gehen wir mal zurück ins Hotel.
Genau, und kaum waren sie im Hotel angekommen, klingelte das Telefon.
Hallo.
Ja,
und man nahm dann die 33%, die sie beteiligt werden wollte, an dem Ganzen an. Ja, und dann ging es weiter.
Ja, und da gibt es dieses wunderschöne Foto, wo sie sitzt, umringt von diesen ganzen Herren der Schöpfung. Und sie sitzt da sehr vergnügt und die anderen stehen alle da sehr ernst. Ne? So.
Ja, und dann geht's los. Also wirklich wie im Akkord. Alle 3-4 Wochen ein neuer Film. Die ersten übrigens gedreht in der Chausseestraße 123. Das ist ein Gebäude, was tatsächlich noch existiert, ein wunderschönes altes Gebäude. Da war ein kleines Atelier, unweit vom Ballhaus Berlin, falls das jemand von den werten Gästen und Zuhörern aus der Bohème Sauvage-Geschichte kennt oder auch sonst, weil dort das Tischtelefon immer noch funktioniert.
Ja, und auch der Bundesnachrichtendienst sitzt da jetzt. Ne?
Ja, das ist auch eine wichtige Information, danke. Ja,
stimmt.
Ja, und dann die Filmliste, ich mache das einfach mal so im Akkord, ich lese mal einfach mal schnell runter. 1910, Abgründe, 1911, Heißes Blut, verschollen. 1911, Nachtfalter, verschollen. 1911, Der schwarze Traum, 1911, Im großen Augenblick. 1911, Balletttänzerin, 1911, Zigeunerblut. 1911, Der fremde Vogel, 1911, Die Verräterin, Fragmente erhalten. 1912, okay, 1912, so geht's weiter. Also das war jetzt erstmal 1911. Unglaublich, in welchem Tempo produziert wurde. Und die wurden dann ja auch immer länger, die Filme. Es war wirklich beeindruckend. Und dann, Februar 1912, ein kleiner ja, Ortswechsel, weil dieses Atelier oder die Ateliers in der Innenstadt so klein geworden sind. Dann geht es in ein Glashausatelier vor den Toren der Stadt, wo die Klappe zu dem Stummfilm Der Totentanz fällt. Und das ist im Grunde genommen die Geburtsstunde von Studio Babelsberg.
Ja.
Da ging es dann los. Da wurde dann gedreht. Übrigens auch, das sind interessante, ja, wie solche Details zu dem Film, zu den technischen Hintergründen. Es wurde gedreht, Frühjahr, Sommer, Herbst, aber dann war es halt zu dunkel. Ne? Man brauchte das natürliche Licht in diesen Glasateliers.
Und es wurde im Sommer auch sehr heiß.
Unglaublich heiß,
das ist halt ein Glaskasten.
Ja, das ist ein Glaskasten. Jetzt müssen wir uns mal kurz mal fragen, warum überhaupt? Warum dieser Durchbruch, warum dieser Erfolg? Es war ja nicht nur die Erotik. Was machte sie denn so besonders oder so außergewöhnlich, dass sie ja eingeschlagen ist wie eine Bombe?
Also, wenn man diese Filme sich anschaut heute, also von Abgründe angefangen, hat sie eine wahnsinnige Imagination in der Großaufnahme. Das wird immer wieder gesagt, also ihr Gesicht, das so stark in der Wirkung war, dass man wie gebannt war. Also sie war da wirklich ein filmisches Naturtalent, muss man sagen. Und sie hatte auch eine ungeheure Kraft. Wir haben es an den Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen gesehen, aber sie hat eine wahnsinnige Intensität und war auch immer beteiligt mit ihrem Mann zusammen, die am Anfang die Filme zusammen haben, an der Geschichte. Also es waren auch ihre Geschichten, die sie erzählt wurden. Und wenn man dann die späteren Filme sich anguckt, ich habe zum Beispiel mir die Suffragetten mal angeschaut, wo sie am Ende oft so in Kompromisse geht, wo man denkt auch, und das ist auch die Geschichte von Abgründe, damals gab es Zensur. Also es war Zensur und sie war jemand, die sehr, sehr weit das Maß ausgeweitet hat, was man sagen kann, was man heutzutage im Film darstellen kann. Und das ist, glaube ich, das merkt man, diese Intensität des Willens, des künstlerischen Willens, glaube ich, neben der großen, der Begabung und das Gesicht, was so eine Intensität in der Großaufnahme hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und ich finde, was man auch immer wieder bemerkt bei ihr ist, dass sie mutig ist, dass sie auch nicht nur, oh, ich bin eine wunderschöne junge Frau, zeigt, sondern sie hat einfach Mut, in alle möglichen Rollen zu schlüpfen, was ja auch in ihrer späteren Karriere noch rauskommt, dass sie einfach auch Mut zur Hässlichkeit hat, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Und das haben nicht alle zu der Zeit gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Das, kurz mal zurück zu den Nahaufnahmen, von denen du gesprochen hast. Das ist ja auch eine technische Innovation gewesen, dass man mit der Kamera so dicht ran konnte und dieses Gesicht dann so deutlich gesehen hat. Diese Mimik, die Augen, diese großen Augen, übrigens ein kleines Detail, die dänische Filmindustrie war gar nicht so glücklich über diesen Erfolg am Anfang, über den Export eines Theatermenschen mit südländischer Hautfarbe. Denn die Dänen kleideten verschafft Sympathie ein gewisser Grad von Blondheit. Also haltet unsere Filme rein. So hat ein Kritiker in Dänemark geschrieben. Ja, aber gut, dass sie dann nach Berlin gegangen ist und dort ihre Augen in der Kamera gezeigt hat und diese unglaubliche Mimik. Ja, aber das, was ihr gesagt habt, eben mit den Rollen, ist natürlich auch sehr wichtig, welche verschiedenen Rollen sie angenommen hat, welche verschiedenen Typen sie gespielt hat, von der Putzfrau bis zur Königin. Ich muss mehr an das Mikrofon sprechen. Ja, ich denke mal mehr an euch und die ihr hier sitzt, aber ich muss halt leider auch.
Das mit den Augen gucken, aber das Gesicht nicht drin.
Ich komme mal ein bisschen näher ran, Else, so, dann geht das vielleicht einfacher. So. Ja, also sie spielt alle verschiedenen Typen, von der Putzfrau zur Königin, die mordet und Selbstmord begeht. Und ich habe mal so die ersten sechs Filme einfach mal aufgeschrieben, was sie da für Rollen hat, um das deutlich zu machen. Nach Abgrund, der zweite Film. Eine Frau, die eine Affäre mit Chauffeur beginnt, aber dann reumütig zu ihrem Ehemann zurückkehrt. Zweiter Film, Tänzerin Olga, die Schwesterin um ihr Geld betrügt und am Ende Selbstmord begeht. Dritter Film, Kunstreiterin Stella, die von dem eifersüchtigen Liebhaber erschossen wird. Vierter Film, Hausmädchen Anni, die ein uneheliches Kind hat, das ihr weggenommen wird und die am Ende beim Hausbrand ums Leben kommt. Fünfter Film, Musikerin Bella, die ihren Liebhaber für ihren Mann verlässt. Der Liebhaber will sie später vergewaltigen und sie ersticht ihn. Wow. So, aber dann ein Film, der wirklich sehr, sehr innerlich sehr bemerkenswert ist und das... Ja, da kann ich das mal aufgreifen, was Andrea und Nicola gesagt hat, dass sie eben ihre Stoffe ja auch selbst ausgesucht hat, ausgewählt hat. Es gibt einen Film 1913, die Filmprimadonna. Kurze Beschreibung, es ist ein Filmatelier, ein Film wird vorbereitet und den Direktor der Filmgesellschaft erreicht einen Brief seiner Hauptdarstellerin Ruth, in dem sie ihm die Teilnahme am Film verweigert, der nicht ihrem Niveau entsprechen würde. Und dann werden ihr schnell neue Manuskripte zugeschickt. Sie liest diese, verwirft sie wieder. So geht das eben weiter. Im Grunde genommen ist das ja genau das, was sie eben auch dann in ihrem wirklichen Leben so durchgemacht hat.
Diese Filmprimadonna, da ist wieder ein ganz schönes Moment der Filmgeschichte. Die wird natürlich geläutert. Also sie ist eine sehr selbstbewusste Frau. Und die dort ihre Rechte einholt und den Partner austauscht und so eine Sache. Und die wird im Laufe des Films geläutert. Die Filmgeschichte hat aber gezeigt, dass nur die erste Viertelstunde erhalten geblieben ist. Also eigentlich nur diese starke Frau. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Moment. Die anderen Teile sind verschollen. Den ganzen Film gibt es gar nicht mehr. Aber diese starke, für ihr eigenes Recht kämpfende Frau ist erhalten geblieben. Alles andere ist verschwunden. Was ich persönlich natürlich sehr schön finde, wenn man diesen Film sieht, wie sie bestimmt, was im Atelier passiert. Da sieht man, das ist ein ganz toller kleiner Teil, wie gedreht wurde, wie getrocknet wurde. Also das ist eigentlich filmhistorisch ein sehr spannender Film. Aber und sie ist unheimlich stark, ganz großartig.
Ich muss noch ergänzen, um Asta noch mal auch nochmal so menschlich zu verstehen. Sie musste früher als Kind ja schon sehr stark sein gegen die Mutter und sich durchsetzen dann, dass sie eine Schauspielausbildung begonnen hat. Die Schauspielausbildung kostete natürlich was und sie hat nebenbei versucht dann noch Zigarren und Zigarillos aufzudrehen, um Peter Jerndorf, der sie aufgenommen hatte am Königlichen Theater in Kopenhagen, das irgendwie zurückgeben zu können, bis man dann einsah, das wird nichts, wenn du dich nicht vollkommen auf diese Schauspielausbildung konzentriert. Und dann hat man ihr das erlassen und hat also sie praktisch so ausgebildet, weil man einfach ihr Talent gesehen hat. Und dann kam ja auch noch was. Sie hat ja ein uneheliches Kind auf die Welt gebracht und das in der damaligen Zeit. Sie hat wirklich vor der Familie das zurückgehalten, hat gesagt, sie hat eine Tournee und ist außerhalb von Kopenhagen. Als das Kind dann auf die Welt kam, hat sie das wirklich schweren Herzens in ein Heim gegeben. Und das alles, um standhaft Schauspielerin werden zu können. Denn man muss wissen, der Vater war aus gut bürgerlichen Kreisen, der hätte das Kind sehr gerne großgezogen. Man weiß ja bis heute nicht, wer es war. Das hat sie also mit ins Grab genommen. Aber um nochmal jetzt so diese Stärke rauszuarbeiten, sie hat da schon gewusst, nein, denn wenn ich heirate, dann werde ich mich ja unterjochen. Dann kann ich meinen Beruf, der mein Traum ist, nicht wahr werden lassen, nämlich Schauspielerin zu werden. Und, jetzt kommt es auch noch, sie wollte Jester, so hat sie die Tochter dann genannt, die wollte sie auch gerne für sich behalten. Denn es kam zwar das Heim dann, das Kinderheim, aber sie hat dann nach 4 Wochen, als sie das Baby da besucht hat, gemerkt, dem Kind geht es da gar nicht gut, hat dann doch unter Tränen und Schmerz, also der Mutter und der Schwester, gestanden, dass sie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und dann hat die Mutter, sonst so hart, hat gesagt, das kommt ja gar nicht in die Tüte da im Kinderheim, das kommt jetzt zu uns. Und dadurch hatte die Jester dann eigentlich 3 Mütter.
Die eine war viel unterwegs, seine Schwester Johanne und eben die Mutter. Ja, das ist wichtig und wird auch für ihr Leben. Also die Tochter taucht natürlich immer wieder auf. Ist dann auch irgendwann in Berlin, aber jetzt am Anfang glaube ich noch nicht, ne, als Asta 1911 nach Berlin gekommen ist und dann plötzlich eben ja, diesen riesen Ruhm feiert. Also man kann sich das kaum vorstellen. Sie war 1910 noch eine unbekannte Schauspielerin am Theater und 1911 feiert sie die ganze Welt. Ja, und sie hat das ja selbst auch sehr schön gesagt. Dieses Zitat, wir wollen es nochmal kurz lesen vom Anfang.
In Berlin war es mir unmöglich, mich auf der Straße zu zeigen. Die Begeisterung, die meine Filme auslösten, war für mich neu. Eine so beispiellose Popularität ist die Hölle auf Erden, wenn man nicht so selbstverliebt ist, dass man Rolle und Leben verwechselt.
Ja, die Duse der Kinokunst, wie sie auch genannt wurde. Ich weiß noch, wie ich es, als ich erst mal mich mit Assanism schätze, fragte, was ist Duse? Was,
die Duse?
Das, was, wer ist denn bitte diese Duse? Was ist denn Duse? Ja, es ist halt Eleonore Duse, die bekannteste Theaterschauspielerin.
Neben Sarah Bernhardt.
Neben Sarah Bernhardt, genau, okay. Ja. Der Theatergeschichte damals und deshalb die Duse. Die Duse dann im Bereich des Films, der durch sie wirklich zu einer Kunstgattung wurde. Von dem Jahrmarktsvergnügen, von dem Kindtopf wurde es plötzlich etwas, was seriös war, was eben plötzlich anerkannt war. Dafür ist sie verantwortlich. Und totaler Starkult, muss man sagen. Also Marketing auch, da war sie selbst nicht schlecht. Was dann alles passiert ist, ob es dann ein Aston-Nielsen-Theater war, ob es ein Parfum war, ein Walzer für sie nach ihr und tatsächlich die Aston-Nielsen-Schnitten, die Gäste hier in der Pension auch schon genießen konnten. Für eine Reichsmark 75 gab es hier in Düsseldorf mit Lachs und Kaviar tatsächlich zu kaufen. Eine Harmonika, die man im Filmmuseum in Berlin übrigens noch bewundern kann, also eine Aston-Nielsen-Harmonika. Und ja, sie war weltweit und wirklich weltweit ein Star. 1911, 12, 13, 14, Filme im Akkord, Filme in Serie. Ja, und dann kam der Erste Weltkrieg. Wo war Aston-Nielsen da?
Also die Asta hatte den Urban Gatt ja geheiratet. Die waren ja zuerst nur so freundschaftlich miteinander. Und wie es dann immer so ist im Leben, haben sie sich dann, weil sie auch so viel zusammen gearbeitet haben, das Ja-Wort gegeben. Aber das hielt gar nicht so lange. 15 waren sie dann schon wieder geschieden und dann kam auch der Erste Weltkrieg und sie ist nochmal Richtung Schweden gefahren und hat auf dem Dampfer den schönen, wirklich bildschönen Freddy Wingard kennengelernt und ein paar Jahre jünger war als sie.
Einige Jahre jünger war.
Oh, genau. Und naja, die beiden haben sich da schon so gut verstanden und haben dann beschlossen, als sie wieder zurück waren in Kopenhagen, auch wenn Dänemark neutral blieb, nee, wir entschwinden dem Ganzen und haben sich auf einen Frachter gesetzt, wo nur die beiden Gäste waren und sind dann Richtung Südamerika geschippert.
Finde ich gut, ja. Also wirklich spannend, vor allem die Anfangskriegsjahre, wo sie eben noch mit dem Urban zusammen war und die Situation da sehr chaotisch war. Und da weiß man auch nicht genau, was da passiert ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Schilderungen in ihren Memoiren und denen von Urban Gatt aus dem Jahr 1947. Auf jeden Fall sind sie ganz am Anfang erstmal geflohen aus Berlin, wollten in den Süden, sind da ein paar Mal aufgehalten worden und dann wollte sie aber zurück nach Berlin. Dann waren sie kurz in Dänemark, dann war sie zurück in Berlin, ist kurz auch verhaftet worden, weil sie als Spionin verdächtigt wurde.
Stimmt.
Also auch noch eine ganz absurde Geschichte. Ja, bis sie dann zurück nach Dänemark und dann hat sie sich eben wahrscheinlich, haben sie sich getrennt und dann kam der schöne Frederik ins Spiel und diese Reise mit dem Frachter, die auch nicht ganz ungefährlich war. Also es gab mal ein paar Situationen, wo es dann hieß, Achtung Mine, wo man eben eine Seemine gesehen hat und der Frachter da mit Mühe und Not ausweichen konnte.
Und dann haben sie einen Zwischenstopp gemacht auf den Kanarischen Inseln und da hat sie einen Affen geschenkt bekommen, den Lars, und der hat... Das war wie so ein Kind an ihrer Hand und den hat sie so geliebt und den haben sie dann eben auch wie so eine Puppe angezogen, aber er war wahrscheinlich auch durch irgendwas ruhig gestellt. Irgendwann ist dieser Affe eben auch total ausgeflippt und sie mussten ihn dann nur noch in Ketten da an Bord lassen, ja. Es ist nur eine kurze Zwischenepisode.
Ja, kam auch noch ein zweiter Affe irgendwann dazu.
Ja,
nur eine kurze
aber
Zwischenepisode.
Wir müssen ja nicht jetzt alle Affen hier erwähnen, genau. Aber was ich sagen möchte... Als sie dann in Argentinien, in Südamerika eben da landeten, da ging sie von Bord und sie meinte, ach, sie möchte unbedingt ins Kino. Sie hat so eine Sehnsucht, ist ja klar, wenn man so lange da auf dem Wasser war. Und dann kam sie da ins Kino, am Kino vorbei und alles schrie schon Asta, Asta, Asta. war nämlich auch dort schon 1910 der Film mit dem Gaucho-Tanz dort gelandet ist.
Aufgrund, falls Sie es noch nicht Aufgrund. Behalten haben. Ja, oder Abgründe auf Deutsch. Genau, Abgründe. Ja, der Erste Weltkrieg war vorbei. Und dann geht es relativ schnell zurück nach Berlin tatsächlich. In eine Stadt, wo die Barrikaden überall noch im Grunde sichtbar sind von den Novemberkämpfen oder den Märzkämpfen. Und die Situation wirklich chaotisch ist. Und ja, sie treibt es aber wieder nach Berlin, sie treibt es wieder zum Film. Und ja, sie wird auch relativ schnell erkannt von dem Filmjournalisten Egon Jakobsson.
Der traut seinen Augen nicht. Die Nielsen? Unmöglich. Aber es ist die Asta. Sie ist nach allem nach Hause zurückgekommen. Jetzt ist sie wieder unser. 3 Jahre mussten wir auf diesen Hochgenuss verzichten. Die Wartezeit ist endlich vorüber und unsere Diva ist zurückgekehrt.
Ja, interessant, diese, wie soll ich sagen, in Besitznahme, Anspruchnahme.
Unsere Asta
nach Hause gekommen. Das ist ein spannendes Thema. Ja. Da werden wir vielleicht auch noch besprechen, eben, was war ihr Zuhause, was war ihre Heimat, wie haben die Dänen sie gesehen? Also, da kannst du, Andrea, sicherlich auch noch was zu sagen.
Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir hier in ihrem Zuhause sitzen. Mhm. Ja.
Nur
zur Erinnerung.
Genau. Der Geist ist überall, wir haben es ja schon, Sie merken es. Damals war sie aber noch nicht hier, also im Jahr 1919, als sie dann zurückgekommen ist nach Berlin, war sie zunächst tatsächlich 2 Jahre lang in einem Hotel. Und die Berlin-Experten unter unseren Hörern und Hörern kennen es, das Hotel Esplanade am Potsdamer Platz, wo heute noch Reste stehen. Da hat sie dann diese 2 Jahre verbracht, bevor sie in die Kaiserallee umgezogen sind.
Was heutige das ist? Bundesallee.
Bundesallee 203, Haus steht leider nicht mehr im Gegensatz zu dem, wo wir gerade sind. Ja, und jetzt wird es spannend, denn einer der ersten Filme, den sie hier in Berlin jetzt drehen soll, ist mit keinem geringeren als Ernst Lubitsch.
Tata!
Danke, Ernst Lubitsch. Ja, sie mit der Erfahrung ihrer ersten Filme, Dutzend Filme, die sie gedreht hat, wo sie im Grunde genommen ja Drehbuch mitbestimmt hat und sehr dominant aufgetreten ist, trifft auf Ernst Lubitsch, ein Filmgenie. Und als erstes schreibt sie ihm, dass sie ihn leider bitten muss, veranlassen muss, dass die Teile des Films im Verbrecherviertel umgearbeitet werden müssten. Sonst werde sie das Drehbuch nicht akzeptieren.
Boah. Das sagt man nicht zu Lubitsch.
Was für eine Ansage, ja.
Aber wenn man
Asta Nielsen? Ja, aber wer Ernst Lubitsch ist, kam also wirklich kam zu einem Schlagabtausch. Ernst Lubitsch lehnt diese Umarbeitung ab. Ja, Asta antwortet dann auch relativ schnell, dass ihr das nicht gefalle, dass ihr nicht einmal das Recht eingeräumt werde, zu verlangen, ein paar Sachen zu ändern. Und sie schreibt einen Brief mit 6 Seiten, mit Anmerkungen, warum und was und wieso das bitte geändert werden solle. Und bittet um eine persönliche Aussprache mit Lubitsch im Deutschen Theater. Ja, Lubitsch hört sich das an, aber gibt nicht nach. Und daraufhin fordert Asta Nielsen eine Auflösung des Vertrages. Die wird abgelehnt. Mhm. Vertrag, ja. Und dann merkt sie so ein bisschen, dass sie das vielleicht nicht überreizen sollte oder sich ja, vielleicht die Zeiten auch geändert haben. Oder?
Man muss auch einfach dazu sehen, dass einfach die Rolle des Regisseurs an sich eine andere geworden ist dann. Ne? Also, und das muss Asta erstmal bemerken, weil vorher war sie einfach the head of everything. Und jetzt gibt es einen Regisseur, der ihr sagt, was sie tun und lassen soll. Das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Änderung, die sie dann so langsam...
Das kann man filmhistorisch so sehen, dass natürlich früher die Filmprimadonnen deswegen natürlich eine größere Macht hatten. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass wenn jemand 10, 20 Jahre dreht, dass er bestimmte Ansprüche an die Rollen hat. Also ich würde da nicht nur die Filmgeschichte folgend sagen, Lubitsch ist eben der große Meister und er kann bestimmen, wie es geht, weil Lubitsch hat es am Anfang auch nicht so tolle Filme gemacht, würde ich sagen, wenn man die frühen Filme von ihm ansieht, wo er schon der große Meister ist. Also es ist glaube ich, eine filmhistorische Auffassungssache, wie man das sieht. Aber sicher haben die Regisseure mehr bestimmt, Die Technik wurde immer wichtiger, es wurde immer ausgefeilt, das Licht kam dazu und, es wurde immer besser. Aber ich bin da immer auf Seite von Asta Nielsen, die dann gerne mitreden will, welche Rollen sie spielt und welche Texte sie spricht.
Ja, sind wir alle, oder? Auf jeden Fall. Das hat sie aber gewurmt, ne, mit dem Lubitsch. Das hat sie ja wirklich gewurmt. Sie hat dann später noch in einem Interview gesagt, dass Lubitsch die literarische Vorlage von Strindberg, ne, der Rausch ist der Name des Films, nicht verstanden habe und ihn daher nicht adäquat filmisch hätte umsetzen können und das Technische eben zu sehr in den Vordergrund geschrieben hat. Ja, und dann ging es weiter mit dem Schlag auf Deutsch. Und dann kommt Lubitsch relativ schnell und antwortet:
Sie können es mir immer noch nicht verzeihen, dass ich Sie bei einer Großaufnahme statt 5 Metern nur 2 Meter habe weinen lassen.
Also 4 Meter, ne? Also die Länge, ne?
Ja, die Länge. Aber glauben Sie mir, Ihre Tränen kullerten so echt aus den Augen über die Backen, dass das Publikum nach 2 Metern voll ergriffen war.
Ja, weil es so gut gefilmt war. Ja, dann gab es so eine kleine weitere Geschichte über diese Tränen, über diese Filmtränen. Das war ein bisschen böse. Da hat so einer der Kollegen anonym etwas in der Zeitung geschrieben, dass das keine echten Tränen waren, sondern Glycerintropfen. Und da hat ihr Kollege Paul Wegener empört reagiert, was für eine Verleumdung das sei. Eine Verleumdung einer so großen Schauspielerin. Er selbst hat sie in dem Film küssen müssen. Und er weiß, dass Tränen wässrig und salzig sind und Glycerin fettig und süß. So, also damit ist das bewiesen. Sie hat keine Kunsttränen geweint. Also dieser Film mit Lubitsch war ein Riesenerfolg an der Kasse mal wieder. Und das Zitat haben wir am Anfang auch schon gehört, aber ich finde es einfach so großartig, weil das nochmal so ein bisschen das deutlich macht, was ihre Besonderheit im Filmgeschehen ausgemacht hat.
Diese Frau ist der Film. Sie ist nicht eine von unseren größten Schauspielerinnen. Sie steht außerhalb von diesen. Sie springt aus der Leinwand hinaus. Ihr Gesicht lodert, zuckt, schmerzt, brüllt, lacht. Wenn sie weint, weint ihr ganzes Ich.
Genie ist auf Augenhöhe, Lubitsch und Asta. Ja, und jetzt Andrea. Andrea schüttelt den Kopf für die, die das nicht sehen können. Lubitsch ist danach nach Hollywood gegangen.
Und genau. Genau.
Ob das für ihn spricht oder gegen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Asta ist geblieben und dann kommt ihr großes Projekt. Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich.
Ja, wir sitzen übrigens, das kann ich kurz mal hier sagen, für die, die es nicht sehen können, wir sitzen vor Hamlet. Ja. Also hinter uns ein Filmplakat, Hamlet, Asta Nielsen.
Genau. Ihr großer Traum oder ihre Sehnsucht war, Hamlet zu spielen. Kein Studio, kein Regisseur war bereit, mit ihr den Hamlet zu machen. Sie hat es nicht verstanden. Und die Bernard hat den Hamlet auf der Bühne gespielt und niemand wollte mit ihr, kein Studio, kein Regisseur, mit ihr den Hamlet machen. Und da hat Asta Nielsen ein eigenes Filmstudio gegründet, um den Hamlet zu produzieren und die Hauptrolle zu spielen. Es gibt eine ganz großartige rekonstruierte Fassung dieses Films mit toller modernen Musik, die kann man sich anschauen. Es ist ein wirklich besonderes Kunstwerk und die Geschichte, die sie erzählt, ist, dass der alte König kurz vorm Sterben liegt, Hamlet geboren wird und Hamlet, die Frau, eine Tochter bekommt und weil sie Angst hat, dass sie die Königsherrschaft verliert, so hatte sich das Asta Nielsen ausgedacht, sagt sie, es muss ein Junge sein. Und die Asta Nielsen spielt im ganzen Film eine Frau, die aus Machtgründen ein Mann sein musste. Und es ist unheimlich spannend, das zu sehen. Für diese Zeit, 1922 war die Premiere, also 20 in der Zeit gedreht, mit welcher Intensität sie diesen Film entwickelt, produziert und gespielt hat. Im Nachhinein ist es der erste wirklich internationale deutsche Nachkriegsfilm, was eine ganz große Wirkung hatte, international vor allem. Und es ist einer der besonderen Filme, finde ich, von Asta Nielsen, wo sie selber als Frau dann an einen Punkt gekommen wird, dass sie sagt, ja, wenn mit mir keiner das macht, dann gründe ich mein eigenes Studio. Und finde ich also in der Geschichte einmalig.
Ich will frei sein, meine Rollen so zu spielen, wie ich es möchte, hat sie dann später ihrem Biografen gesagt. Ja, dank aber auch des schönen Schwedens natürlich, ne? Der hat das da finanziert.
Genau, der Freddy, ne? Also der
hat mir schon, ja.
Ja, der hat die Finanzspritze zu all den Projekten gegeben. Und ja, sie war also ihre eigene Chefin. Und dann wollte ich noch ergänzen, Hamlet passte ja auch so in die Zeit, wo man mit den Rollen so gespielt hat. Mhm. Also wo Frauen in die Männerrollen geschlüpft sind. Und
sie hat eine Frau gespielt, die ein Mann sein musste, um Macht zu erhalten. Also hat sie war immer die Frau und war natürlich in Horatio verliebt und. Also das war ziemlich, also dramaturgisch sehr spannend gebaut, der ganze Film. Ist wirklich sehr interessant.
Kann man den eigentlich noch anschauen? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ist der
ja, es gibt ja die restaurierte Version.
Es gibt eine DVD. Es gibt eine richtige rekonstruierte Fassung mit einer sehr spannenden Bühnenmusik. Ganz toll.
Es gibt sie auch bei, also nicht diese Fassung, aber es gibt eine Originalfassung bei YouTube, aber in einer sehr, sehr schlechten Qualität leider.
Das hat sie nicht verdient, meine ich. Der nächste Film, oder einer der nächsten Filme, ist auch ganz spannend. Der führt uns nämlich nochmal in so ein Thema rein hier, was für den Ort oder die Umgebung spannend ist. Oswolskis Geliebte, 1921, eine Dostojewski-Verfilmung. Sämtliche Statisten, es geht um eine russische Gesellschaft, sämtliche Statisten werden von Russen gespielt, ehemaligen Offizieren, Prinzen, Adeligen, die hier in Berlin eben gelandet sind in der russischen Diaspora. In
Charlottengrad.
Wo wir gerade sind, ja. Wir sind also mittendrin. Und die haben, die brauchten eigentlich gar keine Kostüme sich auszuleihen, weil sie hatten noch alle ihre alten Offizierskostüme dabei. Oder also Offiziers, nicht Kostüme, sondern Offiziersanzüge dabei. Ja, und das ist eine Zeit, wo Asta tatsächlich auch etwas über diese russischen, über das russische Leben erzählt.
Auf dem Kurfürstendamm hörte man mehr Russisch als Deutsch. Daher stammt die in Berlin bekannte Redensart, dass ein Berliner zum anderen sagt, nein, ich gehe nicht mehr zum Kurfürstendamm, da bekomme ich immer Heimweh nach Deutschland.
Ja, so fremd, so fremd. Ja, aber für Asta gar nicht so fremd, denn es passierte etwas in ihrem Privatleben. Liebe Nicola,
ja.
Ich bin für Yellow Press hier zuständig.
Asta hat ja später gesagt, eine Ehe sollte nie länger als 7 Jahre dauern und daran hat sie sich so mehr oder weniger auch gehalten. Also mit Freddy war es dann aus, denn sie hatte ja sehr viel gefilmt. Also sie hatte nicht nur in der eigenen Produktionsstätte Artfilm gefilmt, sie hatte ja auch noch mit anderen Gesellschaften Verträge. Sie war also ständig nicht vor Ort, das heißt zu Hause. Und Freddy, der war nicht berufstätig, das hatte er ja nicht nötig, hat sich also mit anderen Frauen vergnügt. Und das hat Asta sehr verletzt. Es wurde ja nicht offen ausgesprochen und sie kam auch dann in ein Krankenhaus. Es hieß überarbeitet durch die vielen Dreharbeiten. Burnout sagt man heute, Neurasthenie sagte man damals. Aber das war wahrscheinlich gar nicht der Grund, denn sie hatte wirklich mit dem Herzen was und es könnte schon auch psychosomatisch gewesen sein, da sie starken Liebeskummer hatte. Aber sie kam auf eine schöne Abendgesellschaft und wie es da so ist, da saß ein schöner Russe mit einer melancholischen, aussagekräftigen Stimme, saß sehr lässig über einen Sessel gelehnt und sang also seine
Gitarre.
So ist er übrigens auch über die Grenze gekommen, damals eine Krokodilstasche unterm Arm, seiner Gitarre und seinem sehr ausdrucksstarken Gesang und keiner wollte irgendeinen Pass sehen. Ja, und an diesem Abend sind sie ins Gespräch gekommen und naja, wie es dann immer so ist, es wurde eine Liebe. Und diesen dritten Mann in ihrem Leben, den hat sie aber nicht geheiratet. Die haben in freier, wilder Ehe zusammen nachher einen Haushalt geführt.
Noch nicht hier. Nein. Noch nicht hier, aber
noch
irgendwann
nicht hier.
Ja, genau. Das ist ja Schmarer. Auch tatsächlich, also Fotos hat man natürlich von ihm. Passt wirklich sehr gut, dieses Melancholische. Und mit ihm hat sie auch gedreht. Also er war Schauspieler. Jetzt nicht so mega erfolgreich, aber er war Schauspieler. Und es gibt einen unfassbaren Film. Absturz heißt der aus dem Jahr 1930.
Absturz.
Ja, ja, es ist fast alles an mir. Und alles ist große Liebe. Und dann kommt sie ins... Nee, er kommt ins Gefängnis. Er kommt ins Gefängnis, 10 Jahre. Und sie erwartet ihn dann 10 Jahre später vor dem Gefängnistor. Und er erkennt sie nicht, weil sie 10 Jahre älter geworden ist. Nicht mehr die schöne junge Frau. Er ist ganz still, er guckt, er nimmt sie gar nicht wahr. Und dann sieht man sie in Nahaufnahme wieder. Und es ist, und kriegt man die Tränen, also, ihr Gesicht dann erstarrt, sie anfängt zu weinen. Das ist für mich einer der erschütterndsten Szenen überhaupt der Filmgeschichte. Also Absturz 1923. Und da gibt es auch ein wunderbares Zitat von einem Filmkritiker dazu.
Ja, stimmt. Senkt die Fahnen vor ihr, denn sie ist unvergleichlich und unerreicht. Senkt die Fahnen vor ihr, denn selbst durch ihre Kunst wird selbst der steile Abstieg des Weibes zum steilen Aufstieg der Künstlerin.
Das war die Zeit, wo dann auch eine andere große Künstlerin, Schauspielerin mit ihr zusammengetroffen ist. Sie hieß Greta Garbo. Weiß jemand von euch, na, wie das war, wie das lief? Die haben einen Film zusammengedreht.
Und du bist die Filmexpertin.
Ach so. Der berühmte Herr Papst, Wilhelm Papst, hat in die Freudlose Gasse sowohl Asta Nielsen und Greta Garbo zusammengeführt als zwei großartige, sehr besondere Frauen. Und Greta Garbo ist darüber berühmt geworden.
Und unterschiedlicher könnten die beiden nicht
absolut
sein, also jetzt rein optisch zumindest
absolut
schon mal. Ne?
Absolut, Greta Garbo, die bürgerliche, vom Abstieg bedrohte junge Frau, die ihr Körper verkaufen muss, um die Familie durchzubringen, und die sehr proletarische, herbe Asta Nielsen, die dann aufeinandertreffen. Und das ist auch wohl der erste wirklich großartige Film auch vom Papst.
Ja, aber wir haben die sich verstanden. Also es ist überliefert, dass Asta Nielsen gar nicht so begeistert war vom schauspielerischen Können oder Nicht-Können der Garbo. Asta hat dann über die Garbo nachher gesagt, sie hatte kein Talent. Garbo hat dann später geschrieben, ich habe viel von Asta Nielsen gelernt. Also das war eine etwas andere Wahrnehmung. Die Freudlose Gasse. Und wie bleiben wir bei diesem Filmtitel? Es ist ähnlich. Laster der Menschheit, Laster des Kokains. Und diejenigen, die hier sitzen in der Pension, müssen sich jetzt umdrehen. Und dort hinten über dem Tisch ist ein Plakat von diesem Film, Laster der Menschheit, Laster des Kokains, zu dem Andrea eine Menge erzählen kann, denn das ist ein Fund, den sie gemacht hat, den ich extrem bemerkenswert finde.
Also Laster der Menschheit ist gedreht worden in Berlin-Niederschönhausen 1927. Und zwar im IFA Filmstudio. Es ist ein Filmstudio, was bisher kaum bekannt war. Gegründet von Rudolf Meinhardt 1922. Und es gab ja sehr verschiedene Filmstudien in dem Umkreis von Berlin immer wieder. Es gab nicht nur Babelsberg. Aber dieses Filmstudio ist bis vor kurzem eigentlich fast noch unbekannt gewesen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin Pankower, also liebe Grüße aus dem Nordosten von Berlin an den Kurfürsten.
Ja,
Kurfürstendamm. Und ich war völlig überrascht und auch Filmwissenschaftler, dass es da 5 bis 6 Jahre im Nordosten von Berlin richtige Langfilme gedreht wurden. Und einer eben hieß Laster der Menschheit, ein Filmdrehbuch von Rudolf Meinhardt, der das auch inszeniert hat, der Chef von dem IFA-Filmstudio. Und er hatte die Sehnsucht, Asta Nielsen doch zu bekommen für diese Rolle, aber Asta Nielsen hatte lange nicht mehr gedreht. Und das sind genau die 2 Jahre, wo Asta sicher durch weniger Nachfrage, neue Talente wie Greta Garbo, nicht sich vom Film abgewandt hat und 2 Jahre lang Theater gespielt hat. Und Rudolf Meinert hat sie mit diesem Film Laste der Menschheit wieder zum Film gebracht. So wird es in den Kritiken dargestellt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir auch, vielleicht kann ich das sagen, in unserer Filmausstellung, die wir im Augenblick in Berlin-Pankow im Brosehaus zeigen, widmen wir auch diesem Filmstudio einen größeren Beitrag, weil das einfach bisher kaum bekannt ist. Man redet immer über Babelsberg und dabei gab es da ein Filmstudio, was wirklich großartige Filme gemacht hat. Ich habe einige davon gesehen und die zeigen wir auch wieder an, die dort gedreht wurden, in so einer Filmeditionsreihe ab November, Dezember in der Brotfabrik. Also es ist wirklich eine besondere Entdeckung und ich bin besonders froh natürlich, dass Asta Nielsen in der Schönholzer Heide gedreht hat.
Ja, und diese Informationen werden wir nachher natürlich auch nochmal in unseren Shownotes notieren zum Nachlesen.
Und das hat etwas verdient?
Unsere Empfehlung der Woche.
Danke, liebe Fritzi Haberland, für diese Worte. Also kriegt ihr in den Shownotes zu hören. Ja, wir würden, bevor wir so 5 Minuten Pause machen, um kurz hier die Technik nochmal zu justieren, würden wir gern noch etwas von dem Hörspiel zu Gehör bringen. Vielleicht sagst du ganz kurz, ihr habt ja da...
Das war genau im Sommer 1922 wurde dieses Studio gegründet und genau 100 Jahre danach... Also im Juni 2022 haben wir in der Zeit der Corona-Zeit, muss man sagen, auf dieser Wiese in der Schönholzer Heide eine Performance gemacht, wo wir eben eingesprochen mit Schauspielern, mit Tänzern die Geschichte dieses Filmstudios erzählt haben. Und daraus, aus diesem Hörspiel, einem Feature, was wir produziert haben, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Und dieses heißt Fundort Filmstudio Schönholz.
Asta Nielsen filmt wieder. Regisseur Rudolf Meinert über seinen Film.
Ich hatte ein neuartiges Filmsujet angenommen, das mich sehr interessierte. Es hieß Laster der Menschheit. Die weibliche Hauptrolle sollte eine Mutter sein, die durch und durch Kokainistin alles daran setzt, ihre Tochter vor diesem Übel und den Menschen, die ein Gewerbe damit treiben, zu bewahren sucht. Nach meiner Meinung eine tolle Rolle. Die Nielsen könnte sie ja spielen. Die Nielsen ist die Einzige. Aber die Nielsen hatte schon lange nicht mehr gedreht.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einmal filmen würde. Die Kurve der Produktion hat sich derart gesenkt, dass es keine Freude macht, überhaupt zu filmen. Ins Kino komme ich so gut wie gar nicht mehr. Das, was auf der Leinwand erscheint, ist so unproblematisch, als dass es mir irgendwelche Befriedigung gewähren könnte. Es sind ja auch keine Rollen, die irgendwelche schauspielerischen Anforderungen an jemanden stellen. Kein Sujet, das auch nur den Versuch macht, das Leben in seiner Vielgestalt zu erfassen. Die jungen weiblichen Schauspielerinnen sind im ersten Film durch ihr Äußeres interessant. Bereits im zweiten Film lässt die Wirkung nach und mit jedem weiteren Film sinkt das Niveau. Es ist falsch zu glauben, das Publikum verlange nur nach leichter Kost. Die großen Firmen mit eigenen Theatern hätten die Pflicht, wertvolle Werke eigener Produktion in ihren Kinos zu spielen. Und die Verleiher durch den zweifellosen Erfolg des Unternehmens davon zu überzeugen, dass auf Dauer sich nur Qualität rentiert.
Ja, das ist ein kleiner Auszug. Und es macht große Freude, das Ganze anzuhören. Ja.
Vielleicht nur die Quelle sind eigentlich Reportagen aus dem Filmkurier, die wirklich oft im O-Ton geschrieben wird, also wie Zitate. Also im Prinzip habe ich aus dem Filmkurier eigentlich eigene Aussagen von ihr, die ein Journalist aufgeschrieben hat, einfach nochmal einsprechen lassen. Und das war wirklich eine sehr spannende, wie sagt man, Recherchearbeit, dass man plötzlich original aus dem Filmkurier von 1927 Originaltexte von Asta Nielsen hatte. Ja. Das fand ich, das ist wirklich, war toll, hat Spaß gemacht.
Ja, wir werden uns das eine Mal
hören. Ja, ich habe schon gehört. Jetzt geht's ins Theater. Denn wir haben ja erfahren, dass sie dem Film so ein bisschen den Rücken zugekehrt hat und als Theaterschauspielerin von Anfang an wieder so erfolgreich war, wie es auch mit dem Film gewesen ist. Also auch da, ausverkaufte Häuser überall in Deutschland. Sie waren nur unterwegs, also permanent auf Tournee. Also wurden die ganze Zeit mit dem Koffer durch, ja nicht nur durch Deutschland, sondern auch ins ganz europäische Ausland. Und ja, wurde gefeiert von den Zuschauern, von den Kritikern. Also ja, es ging weiter in der Hinsicht. Und ja, den Film, das hatten wir vorhin schon auch durch ihre eigenen Worte gehört. Wem hat sie so ein bisschen ja, den Rücken zugewandt, war nicht so zufrieden mit der Entwicklung, der qualitativen Entwicklung in der Filmindustrie und hat sich dann auch ein bisschen verscherzt mit den Filmleuten. Also es gibt so eine Begebenheit, dass sie bei einer Theaterpremiere danach eigentlich mit verschiedenen Filmproduzenten verabredet war und sie aber zu müde war und die saßen alle draußen im Restaurant und sie gewartet und sie ist ins Hotel gegangen und da haben dann einige Filmproduzenten wirklich auf beleidigte Leberwurst gemacht, mit der arbeiten wir nicht mehr zusammen. Ja, also eine gewisse Frustration, aber Theater lief halt gut. Und was anscheinend auch gut lief, war ihre Lebenssituation, ihre Wohnsituation, denn sie ist mit 50 Jahren, sie wurde 50, umgezogen von der Kaiser- bzw. Bundesallee in die Fasanenstraße Nummer 69, hierhin, 1931. Ja, und was das für eine Wohnung war, beziehungsweise wie sie gelebt hat, da haben wir ein schönes Zitat von einem Allen Hagedorf, dessen dänische Mutter seit langem mit Astanesen befreundet war. Und der hat sie dann besucht, war zum ersten Mal in der Wohnung und schreibt:
Sie lebte in einer riesigen Wohnung in der Fasanenstraße, dicht am Kurfürstendamm, mit Butler, Köchin, Haushälterin, Putzfrau, Sekretär und Chauffeur. Es war der verrückteste Luxus, den ich bis dahin erlebt hatte.
Ja, und diesen Luxus erleben wir jetzt heute auch. Dank Michael. Ja, wie war das denn? Also erzähl doch ein bisschen was über diese Wohnung von ihr.
Ja, das war dieser Teil. Man sieht
Michael,
ja,
nochmal von vorne.
Ach so, ja. Also es war also dieser Teil hier, die Nielsen-Seite. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Auf der anderen Seite haben auch interessante Leute gewohnt. Das hat sich über die Jahre, so hat man das zusammengetragen. Da hat Ernst Udet mal gewohnt, so bis 1921. Also nach dem Ersten Weltkrieg war er einer der wenigen überlebenden Flieger sozusagen. Und hat da später dann auch eine recht traurige Karriere gemacht. Und nach ihm hat ja Graf von Westarp gelebt. Das war der persönliche Adjutant von Prinz Eitel Friedrich, also dem Bruder des Kronprinzen. Und der ist dann 1945, dann hat leider auch kein gutes Ende genommen. Ja. Nee, aber was ich hier vorlesen wollte, deshalb ist das so ein bisschen groß, weil ich es nicht digital habe, ist das hier von Hans Saal.
Michael, wir sehen dich nicht mehr.
Ja. Ach so, ja. Also das ist hier, das fand ich aber, habe ich mich sehr gefreut, wie ich diesen Ausschnitt mal hier finden konnte. Also von Hans Saal, Memoiren eines Moralisten. Und zwar schreibt er hier, im Jahre 1930 erschien im Berliner Filmkurier ein Aufsatz über mich mit dem Titel »Kritik ist schöpferische Kunst«. Ich war 28 Jahre alt. Wie ist einem 28-Jährigen zumute, wenn eines Tages das Telefon läutet und eine tiefe, sehr tiefe Stimme sagt, »Hier ist Asta Nielsen, ich habe Ihre Artikel gelesen, ich möchte Sie kennenlernen. Wollen Sie morgen Nachmittag zu mir zum Tee kommen?« Das wäre so, als wenn mich Madonna anruft oder so. Und Asta Nielsen war die Duse des stummen Films. Da haben wir die Duse wieder. Ein Antlitz von maskenhafter Schönheit, eine dänische Nofretete. Sie war die Erste, die verstanden hatte, dass die Schauspielkunst auf der Bühne grundsätzlich verschieden ist von der Schauspielkunst im Film. Die Schauspielkunst im Film muss flächig sein, die auf der Bühne räumlich. Asta Nielsen war eine gotische Künstlerin, wenn man so will. Ihr Medium war die Leinwand, die Großaufnahme, die keine Verstellung, keine Täuschung zuließ. Ihr Gesicht war eine Landschaft, die uns ansah, ein Stillleben, das Gemütsbewegung andeutete, aber nicht ausspielte. Als ich sie in ihrer Wohnung in der Fasanenstraße besuchte, vollgestopft mit den Möbeln im Stil der Jahrhundertwende, damals schon Jahrhundertwende, ja, kam ich nicht zum Tee, es gab Champagner. Und wir saßen und tranken und sprachen die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen. Sie lebte damals mit dem Schauspieler Chmara zusammen und plötzlich, ich glaube, es war gegen 2 Uhr nachts, riss Chmara eine Laute von der Wand und sang ekstatisch ein russisches Lied, in dem Worte, nein, der Schrei refrainartig wiederkehrten, oh die Asta, oh die Asta. Sie saß mit übereinander geschlagenen Beinen, leicht vornüber gebeugt, das Kinn auf den Zeigefinger gestützt auf einer altmodischen Ottomane und sah unberührt auf ihn herunter. Steh auf, Schmara, steh auf, sei vernünftig, bring uns eine neue Flasche Champagner. Er taumelte hinaus und ließ uns allein und wir sprachen und tranken und sprachen weiter. Sie war gleichnishaft schön, fast steinern in ihrer stoischen Ruhe, wenn sie ohne die Lippen zu bewegen sprach. Ich fühlte mich ins Vertrauen gezogen. Sie sprach, sie vertraute mir ein Geheimnis an, das sie wahrscheinlich auch schon anderen vor mir anvertraut hatte, vielen, aber ich glaubte, ich wäre der Erste, der es von ihren unbeweglichen Lippen vernahm. Sie sprach von ihrer Einsamkeit und dass nichts von ihr bleiben würde als ihr Name. Sie sprach über die Vergänglichkeit einer Kunst, die nur aus Licht und Schatten bestehe. Ihr Schriftsteller habt es gut, sagte sie. Ihr schafft etwas, das nach eurem Tode noch gelesen werden kann. Etwas Bleibendes, aber ich, wer bin ich? Ein Stück Leinwand, das man anleuchtet. Ich bin überhaupt nichts. Was ist der Film? Eine optische Täuschung, eine Illusion, ein Stück Zelluloid, mehr nicht. Sie klang wie eine Figur von Tschechow in altersmüder, verblühter Schönheit, wie die Möbel, die um sie herumstanden, die Staffelei mit den Bildern von Böcklin und Max Klinger, die schweren Samtportieren vor den Fenstern. Sie stand auf, sie schien plötzlich sehr klein zu sein und sehr müde, aber ihr Gesicht mit dem schmerzlichen Lächeln um den Mund war wie eine Großaufnahme, die das ganze Zimmer erfüllte. Sie schlug die staubigen Samtportieren zurück, draußen war es Tag. Wir müssen uns oft sehen, lieber Freund, sagte sie, versprechen Sie mir das. Wir sahen uns oft, beinahe täglich, aber es schien, als ob wir uns in dieser Nacht bereits alles gesagt hätten. Sie war stolz und ein wenig unduldsam gegenüber anderen Schauspielern. Und es schien mir, als ob ihr literarischer Geschmack nicht ganz ihrem Genie entsprach. Sie war der Film und der Film war sie. Sie hat sich dann später dazu verleiten lassen. Das ist also irgendwie ganz gut geschrieben, finde ich.
Ja, kann man so sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir heute Abend hier noch sitzen werden. Immerhin gibt es Cremant. Überall gab es Cremant. Übrigens, es gibt hier ein Foto von dieser Wohnung. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt dort. Könnt ihr euch nachher nochmal anschauen. Das passt wunderbar dazu, eben auch mit den ganzen Gemälden. Es wird ja fast wie eine Gemäldegalerie eigentlich.
Mit ihrer Staffelei und so.
Mit der Staffelei, genau. Das finde ich schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, also hier kann man sich vorstellen, in dieser Wohnung in der Fasanenstraße war immer etwas los. Es waren immer Freunde da und sie hatte viele Freunde. Sie hatte viele Freunde im Berliner Künstlerleben. Und die kamen auch immer gerne, weil es gab ja was zu trinken und zu essen. Siegfried Krakauer und Frau waren sehr gern gesehene Gäste. Da gab es überliefert Butterbrot und Bier. Butterbrot hatten wir da auch heute für euch dabei.
Stulle.
Stulle, die Berliner Stulle. Und dann Emil Jannings. Emil Jannings, was soll man zu Emil Jannings sagen? Ich meine, der erste Oscar-Preisträger, der hat den ersten Oscar gewonnen in Hollywood als männlicher Hauptdarsteller. Als Deutscher, der erste und letzte Deutsche, der in dieser Ära, zuteil wurde. Ja, ein Superstar. Und da hat sie etwas Schönes zugeschrieben zu dem Besuch von Emil Jannings, unsere Zuhörerin Else, unsere Vorleserin Else.
Wissen Sie, einmal hat Emil Jannings im selben Filmstudio gespielt wie Grisha. Und da haben sie sich unterhalten. Da sagt Jannings: Ich habe so viel von ihrer russischen Küche gehört. Ich liebe das russische Essen. Und Grisha sagt, vielleicht haben Sie Lust, mal zum Abendessen zu kommen. Ich spreche mal mit meiner Frau darüber. Da habe ich gesagt, sag einfach, er kann kommen. Und dann musste ja auch seine Frau mit, nicht? Und am Tag davor rufen sie an und fragen, ob sie auch noch ihre Tochter mitbringen dürfen. Und wir haben den großen russischen Zirkus veranstaltet. Wir hatten eine Haushälterin, die wunderbar russisch kochen konnte. Eine halbe Stunde, bevor sie kommen sollten, rufen sie an und sagen ab. Da standen wir nun mit dem ganzen Essen, gedeckter Tisch und der ganze Zinnober. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben ein paar russische Bekannte angerufen und mit denen haben wir alles aufgegessen und unseren Wein ausgetrunken. Am Tag darauf treffen sie sich wieder im Atelier. Da sagte Jannings, oh, ich würde so gern an einem anderen Tag kommen. Aber da sagte Grisha, das dürfen Sie gern vergessen. Eine Asta Nielsen lässt sich nicht so behandeln.
Grandios, grandios.
Aber ich habe mal noch eine Frage, Michael. Also wir haben ja hier in der Pension Funk 14 Räume, also 14 Gästezimmer.
Ja.
Was hat die Asta mit den ganzen Zimmern gemacht?
Ja, das waren diese beiden Wohnungen.
Ah.
Das waren die beiden Wohnungen, ja. Die sind ja wie Spiegel, die
ja,
spiegeln
gut,
sich sozusagen, die sind ganz Hälfte. Ähnlich.
Aber
ja.
Trotzdem, was hat die denn gemacht mit den ganzen Räumen?
Na, das war eigentlich gar nicht so viel. Wenn ich an das ganze Personal schon denke, ja. Dann wird es ziemlich ja. Eng. Ja.
Also bei den 200 Quadratmetern.
Das sind ja nur zwei Mädchenkammern sozusagen auf der Seite. Die werden wahrscheinlich auch außerhalb gewohnt haben. Nicht?
Und also, welches war denn Ihr Schlafzimmer von den Räumen?
Das wird wahrscheinlich ganz hinten sein. Weil diese,
welche Nummer?
Das ist die 19.
Ah ja, gut.
Ja, es könnte auch die 17 sein.
Ich habe übrigens einen Schlüssel für das Zimmer 11, falls Sie mal sagen.
Wenn das die Gäste hören.
Der ist gerade besetzt, ja.
Ja, wir haben ja vorhin schon überlegt, wir werden irgendwann mal ein ganzes Wochenende alle Zimmer mieten. Und dann machen wir hier, mal sehen.
Das weiß mich ja noch nicht.
Es war so eine Spinnerei.
Bohem zu Marsch, Sekret. Ja, so schön blöd von Emil Jannings, ne? Also ganz ehrlich, die Asta Nielsen so zu versetzen. Jemand anderes hat das nicht gemacht. Und da war es wirklich eigentlich Liebe auf den ersten Blick und Freundschaft bis zum Ende. Und das ist, ja, wer ist es?
Joachim Ringelnatz.
Beziehungsweise Spitzname Seemann Kuddeldaddeldu.
Richtig.
Wie er sich auch genannt hat. Ja, Nicola, weißt du etwas zu deren Beziehung, zu deren Zusammentreffen?
Also kennengelernt haben sie sich im Schall und Rauch am Gendarmenmarkt und
dem Kabarett,
genau. Und die Asta ist da in eine Vorstellung eingeladen worden und plötzlich saß der Ringelnatz und rezitierte seine lustigen Verse und auf seinem Hemd prangte ein rotes Herz mit einem A und von einem Amorpfeil durchbrochen. Und da hat er ihr schon gezeigt, dass er schon sehr lange ein Fan von ihr gewesen ist. Und dann sind sie natürlich hinterher ins Gespräch gekommen. Und so begann eine jahrzehntelange gute Freundschaft mit viel Humor und auch sehr viel Innigkeit.
Ich muss, glaube ich, nicht zu den Texten von Joachim Ringelnatz sagen, also die wirklich sprudeln ja vor Humor. Und das ist, er war auch sonst als Person klein, quirlig, lebendig, immer so ein bisschen nervös, immer näher.
Ja, das sag ich nur.
Ja, so kann man auch sagen, kann man auch so heute sagen. Lebt in München aber eher, ne, mit seiner Frau, die den wunderbaren Spitznamen von ihm erhalten hat, Muschelkalk. Und mit Muschelkalk zieht er dann 1932 fest nach Berlin und wird eben einer der liebsten Gäste von Asta. Hier in der Fasanenstraße, aber eigentlich noch viel mehr woanders.
Genau. Die Asta hat sich dann ja 1929 ein Haus auf Hiddensee gekauft und das Karussell. Und da hat sie ihn auch zur Sommerfrische eingeladen. Und Muschelkalk und er haben da also wochenlang schöne Sommerferien verbracht. Und das Lustige war, wo Ringelnatz war, blieb nicht immer alles so stehen, wie man es im Hause hatte. Er hat gerne mit Sachen gespielt und Gegenstände verändert. Und,
ganz kurz zu dem Haus, der Architekt Arne.
Ja, der Architekt, da bin ich gefragt, als Fassadenflüsterexperte, heißt Max Taut. Max Taut, der tausende, fast 10.000 Wohnungen in Berlin gebaut hat, der große Meister nicht nur der Wohnsiedlung, sondern des Tuschkastens, weil er sehr viel Farbe verwendet hat für seine Wohnsiedlung. Der hat dieses Gebäude, von dem hier auch Fotos in der Pension zu sehen sind, 1922 gebaut, eigentlich für einen Berliner Bankdirektor. Aber dann hat Asta das eben übernommen und hat sich sofort verliebt in dieses Gebäude.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Umgeben von einem unfassbar hohen und blauen Himmel, in Licht und Farben eingehüllt, die mir hier noch glänzender erscheinen als an anderen Orten des Nordens, die ich kenne, liegt die kleine, schmale, primitive Insel wie eine Oase in der Ostsee.
Ja, und sie sagt, sie sei daheim ein ganz anderer Mensch geworden. Also das hat ihr unglaublich viel Ruhe gebracht. Nirgendwo war man so jung, so froh und frei wie auf dieser Insel. Die im Grunde so ein kleiner, so ein Insider-Tipp für für verschiedene Künstler geworden ist. Gerd Hauptmann hat dort auch ein Haus gehabt und ja, sie war dann eben viele, viele, viele Monate da, Mai, Juni, Juli, jeden Sommer.
Sehr lange Sommerfrische.
Absolut, und hat dort ihre Rollen gelernt, ihre Theaterrollen, und danach, wenn es nach Hause ging, ging es auch wieder auf Tournee. Ja, und dann kam eben Joachim Ringelnatz immer wieder vorbei und diese, ja, Erlebnisse mit dem quirligen, nervösen, lustigen Joachim Ringelnatz hat sie niedergeschrieben, und die kann man heute finden in eine Empfehlung der Woche auch mal wieder, in einem kleinen Büchlein, Im Paradies, Erzählungen von Asta Nielsen. Ich halte das mal kurz hier hoch. Genau, genau. Illustriert von der wunderbaren Kat Menschik. Ganz, ganz ja, zauberhafte Illustration. Und wir wollen einmal eintauchen. Hiddensee, 16. Juni 1929. Joachim Ringelnatz ist auf der Insel.
Ringelnatz sucht noch immer Bernstein. Das Einzige, was er aber gefunden hat, ist eine Kneipe, wo man guten Korn bekommen kann, und ein Hotel, das besseren Kaffee macht als wir.
Wo Ringelnatz ist, ist man nie sicher. Entweder steht meine Seife auf vier hohen Beinen, oder die Brötchen auf dem Mittagstisch quietschen, oder die Pfirsiche kommen auf den Tisch mit Straußenköpfen aus Papier und einer Gänsefeder als Schwanz. Er taucht in den merkwürdigsten Sachen auf. Zum Beispiel spazierte er heute herum mit einer Baskenmütze, kokett angebracht, auf dem einen Ohr. Weiß nicht, wie er das gemacht hat.
Ja, dann.
Die Mütze hatte er gestern Abend, sagte er, zur Erinnerung an eine schöne junge Dame auf dem Hotelball geschenkt bekommen. Übrigens trank er gestern Abend Brüderschaft mit vier Fischern an der Schenke, und auf dem Heimweg war er zu klug, um mit uns anderen den gewöhnlichen Weg nach Hause zu gehen. Er wusste einen viel besseren. Er kam zwei Stunden später als wir nach Hause, bis zur Taille durchnässt, nachdem er in einen Sumpf hineingeraten war.
Die Sache mit der Baskenmütze bekam ein Nachspiel. Die Dame hat sie zurückverlangt, weil eine Goldnadel sich darin befinden sollte. Da Ringelnatz aber inzwischen irgendwo die Mütze vertauscht hat, Bastenmützen sind doch einander wie Flöhe ähnlich, hat er ein schönes Gedicht an die Frau geschrieben und ihr das heute persönlich gebracht. Groß war aber seine Überraschung, als die Frau eine ganz andere war. Groß war aber seine Überraschung, als die Frau eine ganz andere war, als er sich zu erinnern glaubte. Aber das Gedicht passte immerhin und die Sache war gerettet.
Ja, genau. Ringelnatz. Ringelnatz, Asta auf Hiddensee, großer, großer Spaß.
Da wäre man gerne dabei gewesen. Ne?
Ja, die Pension, nicht die Pension, das Karussell gibt es ja noch. Ein kleines Museum
ja,
dort.
Asta und Ringelnatz.
Sie hat sich dort also auf ihre Rollen vorbereitet. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden und im letzten Filmkapitel. Wir sind in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, in der Zeit, wo der Stummfilm sich verabschiedet, der Tonfilm plötzlich ja, die Führung übernimmt auf dem Filmmarkt, die Talkies, wie sie auch genannt wurden. Und sie hat eigentlich gar kein Interesse daran, an dieser Revolution in der Filmgeschichte. Also es war gar nicht so, dass sie nicht gefragt war oder das nicht geschafft hätte. Sie war einfach nicht so interessiert daran. Aber dann kam sie dann doch irgendwie zu dem Tonfilm. Und ja, da war die Frage, wie schafft sie das denn? Wie schafft sie es, in der unmöglichen Liebe von 1932 am ersten Tonfilm zu performen?
Ich habe jetzt dazu sowieso mal eine gesonderte Frage, weil sie war ja Dänin, was ja keine Rolle spielt, wenn man Stummfilm macht. Aber wie war denn ihr Deutsch dann so?
Also das war im Drehbuch notiert, dass sie eine aus Litauen kommende Künstlerin ist. Sie war Künstlerin, Bildhauerin in dem Film. Und die Geschichte einer unmöglichen Liebe ist die Geschichte, dass sie sich in einen viel jüngeren Mann verliebt mit erwachsenen Töchtern. Und diese unglückliche Liebe wird erzählt. Aber das Besondere und das Spannende daran ist, dass sie wirklich als Künstlerin dort arbeitet und wirklich im Laufe des Films immer stärker sich auch als Künstlerin, als bildende Künstlerin etabliert, die aus Litauen kommt, sodass sie den gebrochenen Dialekt in der Figur bereits einnotiert hatte.
Ja.
Und diesen Film habe ich auch erst vor kurzem bei so einem Asta-Festival in Potsdam im Filmmuseum gesehen, und es ist schon sehr beeindruckend. Sie hat eine großartige Stimme, großartig. Ja. Sie hätte wirklich weiter Tonfilm machen können. Und dieser Film ist der einzige Tonfilm, der überhaupt existiert. Und der war 1932, kam er raus und war auch erfolgreich. Und ist eine, finde ich, die Emanzipationsgeschichte einer bildenden Künstlerin und weist etwas auf ihr späteres Schicksal hin in den Jahren in Dänemark, wo sie ja selber bildende Künstlerin geworden ist. Das finde ich ganz interessant.
Ja, ja. Ja, und diese Frage, kann sie es oder kann sie es nicht, die vorher im Raum stand, die hat sie also beantwortet und wurde auch von den Kritikern, Sigrid Krakauer zum Beispiel, ja, gefeiert, hymnisch fast.
So groß ist ihre Kunst, dass sie sich in einer veränderten Zeit ungemindert behauptet. Nicht zuletzt dank der Stimme, deren schmiegsame Herbheit sich den verschiedenen Situationen leicht anpasst und mit dem Gesamtspiel wie selbstverständlich zusammenwächst. Gerade das Ineinander von Sprache und Mimik ist Frau Nielsen wunderbar gelungen. Sie lässt dem stummen Auftritt viel Raum, sodass die Aussage nicht eigentlich durch die Gebärde unterstützt wird, sondern dieser jeweils das Wort entspringt. Noch kaum je ist die Sprache so filmgerecht eingesetzt worden.
Wollte Ihre Stimme hören.
Man spricht wie mit Fremden. Sag, was habe ich vom Leben gehabt? Sag doch, was werde ich noch vom Leben haben? So hart wie du ist man nur mit 20. Wie lange noch? Und ich bin alt. Und alles ist vorbei. Kinder, versteht doch um Gottes Willen, wem tue ich etwas Böses damit? Wenn ich jemand gefunden habe, den ich liebe und der mich liebt, ist das so schlimm?
Schlimm? Nein. Es ist peinlich.
Sagt eine ihrer Töchter, die harte Tochter. Ja, also auch das so wie ein beeindruckender, erschütternder Film. Und ja, der Akzent, den hören wir jetzt gerade nicht, ob litauisch oder dänisch oder
was auch immer. Ja, aber sie hat als Figur, von der Figurengeschichte.
Ja. Na, danach könnte man denken, die Tür steht ihr offen, Tonfilm ist ihr Genre, aber macht sie nicht.
Macht sie nicht.
Verschiedene Gründe, genau weiß man es eigentlich nicht. Ne?
Das hat sicher mit der Zeit zu tun. Wir sind dann 1933, sie bleibt in Berlin, aber ist, glaube ich, hin und her gerissen, hier zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, unter diesem neuen Regime zu arbeiten oder nicht zu arbeiten und hier zu bleiben oder doch nach Kopenhagen zu gehen. Das zieht sich ja bis 37 hin.
Genau, also viele ihrer Freunde sind verschwunden, sind emigriert. Joachim Ringelnatz ist im Grunde genommen ausgeschlossen worden von den Bühnen, stirbt dann auch 1934. Und sie selbst bekommt Angebote. Und zwar eigentlich keine Filmangebote, sondern noch mehr Angebote, die Filmindustrie mit zu bestimmen. Sie ist eingeladen von Hitler und Goebbels, die sie für die Reichsfilmkammer gewinnen wollen. Und kommt gewissermaßen zum Tee mit den beiden. Noch ein paar andere sind auch geladen, aber sie hat sozusagen die Tischnummer 1, also sie ist die wichtigste Person. Und Hitler soll dann gesagt haben, ich rede und viele verstehen mich nicht, sie machen nur eine kleine Geste und die ganze Welt versteht sie. Also beide waren anscheinend Fans von Asta Nielsen. Und sie hat sich dann rausgewunden und gesagt, ja, sie hat sich jetzt voll und ganz dem Theater verschrieben. Was ja teilweise auch stimmte. Sie hat dann nach 1933 weiter Theater gespielt, ne, in der Scala.
In der Scala, Sterben hieß das, soweit ich jetzt weiß. Okay, auch wieder sehr passend. Ja, und das hat sie 60 Mal da unter tosendem Beifall immer wieder gespielt. Ja, gibt es noch andere Stücke zu nennen, aber ich wollte noch mal sagen, sie hatte sehr viele jüdische Freunde auch und die sind natürlich entweder emigriert oder durften dann auch irgendwann nicht mehr arbeiten. Und sie hat auch zu Hitler damals am Tisch gesagt, als Nummer 1, dass sie viele jüdische Freunde hat und dass die Kulturwelt geprägt ist von diesen wunderbaren Künstlern. Und da hat Hitler dann geantwortet, das können die Arier auch. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja. 1937 ist sie dann im Grunde genommen ja fast sang- und klanglos verschwunden nach Dänemark, hat diese Wohnung dann aufgegeben. Das wissen wir, weil sie dann nochmal zurückgekommen ist, 1939. Und dann im Hotel Roxy am Kurfürstendamm, gibt es nicht mehr, gewohnt hat. Ja, aber in Dänemark war es ja auch nicht so einfach für sie. Es war immer schwierig, dieses Verhältnis zwischen ihr und Dänemark. Wir hatten das am Anfang mit dem Thema Heimat. Was ist jetzt ihre Heimat? Die Dänen waren natürlich überhaupt nicht glücklich, dass sie hier in Deutschland ihre große Karriere gemacht hat. In Deutschland war es spätestens nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 gab es dieses gespannte Verhältnis. Und das ging natürlich dann weiter während des Zweiten Weltkrieges. Und sie galt dort in Dänemark als die Deutsche. Und hat dort wirklich schwer gehabt, Fuß zu fassen. Und ja, keinen Film mehr gedreht, keinen einzigen Film, wenig Theater.
Und ich weiß nur die Geschichte, dass sie versucht hat, ein Kino zu bekommen in Kopenhagen und ihr nicht mal erlaubt wurde, dass sie ein eigenes Kino aufmachen durfte, um überhaupt zu überleben. Und da hat sie sich wirklich der bildenden Kunst gewidmet und hat sehr viel Assemblagen gemacht aus Stoffen und hat wirklich sich zurückgezogen, extrem zurückgezogen. Aber sie war sehr, sehr unglücklich in dieser Zeit, glaube ich.
Ich muss noch hinzufügen, die schönen Stoffe waren ihre ehemaligen Kostüme. Ja,
ja, was hat sie gemacht? Sie hat ab und zu mal geschrieben, einige Artikel, journalistisch ein bisschen gearbeitet, aber wirklich, wenn man das vorher sieht, 8 Filme im Jahr gedreht. Und jetzt alle paar Jahre mal ein Artikel, irgendwann dann ihre Memoiren auch. Aber das war schon.
Ja, irgendwann, die kam 46 sogar schon raus. Das war so eigentlich die erste große Aufgabe. Und danach hat sie immer mal wieder für Zeitungen was geschrieben oder auch das Buch, was wir eben in den Händen hatten. Sie hatte kleine Geschichten dann an Zeitungen weitergegeben. Also das waren aber. Das ganze Filmleben war nicht mehr und auch das Berühmtsein nicht und sie war auch finanziell nicht so gut gestellt. Sie musste teilweise ihre große, schöne Wohnung mit einer Familie, mit einem Ehepaar teilen. Ja,
ja, sie hat sich dazu auch mal geäußert, über ihr Leben ein bisschen das versucht zu relativieren.
Herrgott, mir fehlt doch nichts. Ich habe meine Wohnung, meine Heizung und meine Kleidung und ab und zu kann ich ein paar Freunde sehen. Leider nicht so oft, wie ich gerne wollte. Dazu fehlt mir das Geld. Das ist das Einzige, was ich vermisse, denn ich habe immer viele Gäste gehabt. Aber das kann ich mir nicht mehr leisten.
Ja, und in dieser Phase der gewissen Traurigkeit, Depression, die sie auch hatte, lernt sie dann jemanden kennen, der offenbar für ihre Erzählungen, der diese Erzählungen ja aufgesogen hat. Man könnte sagen, ein großer Fan, ein Antiquar namens Frede Schmidt. Mhm. Und was hat der gemacht? Das ist ja was ganz Verrücktes. Mhm.
Also sie hat in ihrer Einsamkeit fast täglich mit ihm telefoniert, meistens am Abend. Und war sie sehr verschlossen aus Angst, dass man sie nur mögen könnte, weil sie so berühmt gewesen ist oder immer noch war. Und ihm vertraute sie, er hatte so was Sympathisches und sie hätte sich wahrscheinlich nie vorstellen können, dass er heimlich alle Telefongespräche aufgezeichnet hat. Und die sind dann später dann auch freigegeben worden. Da war er allerdings auch schon lange tot. Aber da erfährt man vieles so über die Beziehung zu ihrer Tochter, zu den Ehemännern. Und das ist dann auch die wirkliche Wahrheit, denn in ihrer Autobiografie hat sie ja auch vieles verschönt. Das ist toll zu lesen, aber da stimmt, ist immer ihre Sichtweise gewesen.
Ja, und man hat hier 80 Tonbände mit insgesamt mehr als 100 Stunden Gesprächsstoff. Und das kann man heute alles anhören online.
Ja. Und der gute Frede Schmidt ist nicht, wenn sie ihn angerufen hat, ist er nicht ans Telefon gegangen, wenn er das Tonband noch nicht eingeschaltet hat. Ja. Also es ist wirklich schon äußerst skurril. Und,
fies sein.
Ja, wir nähern uns dem Ende, dem Ende ihres Lebens. Und ein Ende in Traurigkeit, ein Ende in Einsamkeit, das wäre natürlich sehr schade. Ja, das wäre sehr schade, aber so ist es nicht, liebe Else. So ist es nicht.
Nein.
So ist es nicht. Es gibt ein Happy End.
Ich will noch hinzufügen, also sie war ja 23 Jahre ohne ihre Schwester, die waren ja sehr eng und die ist ja noch 39 gestorben Und das war so ein großer Schicksalsschlag. Und dann ist auch noch die Jesta, also ihre Tochter, der Mann von ihr, der Paul Vermeeren, das war auch ein Künstler, Grafiker, der hatte einen Autounfall, ist ums Leben gekommen. Und Jesta war sowieso wahrscheinlich doch ein bisschen schwermütig von Zeit zu Zeit, hatte auch mit der Gesundheit immer wieder zu tun, hatte starken Diabetes und hat nach dem Tod ihres Mannes dann wirklich Selbstmord begangen. Und das war also ganz schwer für Asta zu ertragen. Aber sie hat es geschafft, auch gerade durch die Kunst, durch die Collagen und ja.
Ja, ja und dann das Happy End. Jetzt kommt das
jetzt
Happy End.
Jetzt kommt das Happy End. Okay.
Ja. Jetzt kommt das Happy End und zwar mit 88 Jahren lernt sie die Liebe ihres Lebens kennen. Einen deutlich jüngeren Galeristen, den sie sich annähert.
Wie deutlich jünger war der? 10, 15 Jahre sowas.
Ja.
Irgendwie wissen wir es nicht genau.
Ja. Ja, jetzt jünger, ein jünger Galerist.
Er war auch schon ein älterer.
Ja. Er war, auf jeden Fall war er das, was sie brauchte. Der hat ihr zugehört, ohne das aufzunehmen auf Tonbänder. Und man merkt es in den Briefen, die sich geschrieben haben, die auch überliefert sind, wie sich da so eine wunderbare, warme Verbindung entwickelt und immer intensiver, immer tiefer wird. Und am Ende sind es wirklich einfach wunderschöne Liebesbriefe, die sie sich schreiben. Und dann eben mit 88 Jahren heiratet sie ihn. Und es gibt noch ein paar Ton- oder Filmaufnahmen, wo die beiden zusammen auf dem Sofa sitzen. Man denkt sich auch, wie schön, dass dieses verrückte Leben vom ersten Filmstar überhaupt mit diversen Umwegen und Abstürzen, Abgründen dann so endet.
Ja, und da hat sie auch ein Buch drüber geschrieben, ne? Über Liebe im Alter oder irgendwie, sie hat dann über diese Liebe wirklich noch ein Buch geschrieben, was ich ganz großartig finde. Diese späte Liebe.
Ja.
Ja, Happy End. So, wie enden wir jetzt? Nein, im Grunde genommen ist das ein Leben, das wirklich so voll ist und wo wir empfehlen können, noch weiter etwas zu lesen. Es gibt eine Biografie von Frau Beuys über sie. Dann hattest du noch eine, das muss ich noch ganz kurz sagen, auch eine spannende Zugang zu ihr, hattest du ja vorhin erzählt.
So, dass ich bin in Ostberlin geboren und da war Asta Nielsen in den 80er Jahren mit ihrem neuen Ehemann öfter zu Gast, sodass erste Biografien auch in der DDR erschienen. Und für uns war sie eigentlich der große Star, weil sie auch Ostberlin besucht hat und dort auch empfangen wurde und Bücher rausgegeben wurden. Und wir haben nur darüber geredet, ist sie im Bewusstsein von uns heute noch oder ist sie vergessen? Ist der Stummfilm vergessen? Ich glaube, ich finde es wirklich eine große Tragödie, dass sie nicht weiter Tonfilm gemacht hat. Aber das hat für mich wirklich mit 1933 zu tun, dass sie unter diesen Bedingungen in Deutschland, glaube ich, nicht weiterarbeiten wollte, konnte, sollte. Widersprüchlich, kann man sagen. Aber es ist sehr, sehr schade, dass wir nicht mehr Tonfilme von ihr haben. Aber dass sie da auch, sie hat sogar Ausstellungen gemacht und so, das weiß ich noch. Und da ist auch ein Buch erschienen in der DDR, sehr früh.
Ja, wir werden auf jeden Fall alle Hinweise, die wir hier heute erwähnt haben, nochmal in unseren Shownotes niederschreiben. Und euch auffordern, euch das alles nochmal genau durchzuschauen und auch die Dokumentation, die es online bei YouTube gibt, unbedingt anschauen, Bilder anschauen, Filme anschauen und
und in die Pension Funk kommen. Das lohnt sich, denn da lebt ihr Leben gewissermaßen weiter.
Oder in die Schönholzer Heide. Dort kann man an der Stelle, wo früher das Filmstudio stand, kann man heute mit einem QR-Code, die Geschichte von diesem Filmstudio dort konkret an dem Ort sich anhören. Ja. Jederzeit.
Also, ja, oder ihr lauft mit mir die Tour. Ja, weil das ist dann nicht nur Asta, sondern es ist auch die Geschichte vom Literaturhaus, vom Jeanne Mammen und dem Kudamm und dem Café Reimann. Also es würde mich freuen, allerdings erst nächstes Jahr wieder.
Oder ihr lauft mit mir. Freitags zu Kinos, Kokain, Kaffeehäuser. Ja, also.
Viel zu tun.
Ja, und jetzt sagen wir.
Adieu.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist das Nummer 11 auch wach geworden. Ne? Ja, also, danke, dass ihr da
seid. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, als kleines zweiminütiges Bonus gibt es unsere Begrüßung in der Pension Funkt, die nur für die Gäste eigentlich gedacht war, die live vor Ort waren. Aber vielleicht bekommt ihr die anderen so das Gefühl, dass ihr trotzdem mit dabei gewesen seid. Viel Spaß.
Ja, das war das offizielle, inoffizielle Opening, weil wir sind immer noch nicht live sozusagen. Das ist immer noch für euch, für Sie. Herzlich willkommen hier in der Pension Funk zu unserem Podcast.
Über erstmal, also nicht geschenkt natürlich.
Kein Geschenk. Über die wunderbare Asta Nielsen, unser vierter Live-Podcast ist das. Ja. Immer wieder aufregend, immer wieder schön. Und ja, wir freuen uns, dass wir in diesem grandiosen Ort das machen dürfen, dank Michael Fund, der dort hinten sitzt, der diese Pension Funk seit 30 Jahren, 35 Jahren, ich weiß. 95 Jahren?
91.
Jetzt rechnet mal alle, ja. Und ja, bevor wir so richtig starten, also dann noch mit der Aufnahme, das Ganze wird ja aufgezeichnet, so ein paar Hinweise noch oder gewissermaßen Spielregeln.
Habt ihr alle eure Handys ausgeschaltet? Das ist die erste Regel.
Ups. Also ihr könnt gerne Filme und Fotos machen über den Flugmodus oder was immer das bei euch ist. Ja,
ansonsten sind wir klar, würde ich sagen.
Genau, also... wird etwa eine Stunde 15. Wir wissen es ja nicht, wie lange es dauert. Das ist auch das Schöne bei Live. Wir wissen es nicht. Und ich hoffe, ihr habt was zu trinken. Es gibt noch ein paar Asta Nielsen-Schnitten. Haben damals eine Reichsmark 75 gekostet, übrigens in Düsseldorf 1911. Und wir würden jetzt einfach nochmal starten. Das ist sozusagen dann mit der Aufnahme. Also ihr dürft unseren Trailer noch einmal hören. Und dann... Ja, dann geht's offiziell los. Dann, ja genau, wir sprechen mit und wünschen uns und euch viel Spaß.
Ja.
Danke.
Musik